Es geht schlichtweg um eine Instrumentalisierung der Kinder, um über sie die Anerkennung von homosexuellen Verhaltensweisen in der Gesellschaft durchzusetzen.
Unlängst macht wieder der DVCK von sich reden. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die 1983 gegründete Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur. Nach eigenen Angaben sieht sie sich als eine private Initiative ohne offizielle Bindung an Kirchen oder politische Parteien. Der Sinn der Vereinigung liege außerdem im selbstlosen Schutz der geistigen, sozialen und kulturellen Werte der christlich-abendländischen Kultur und Zivilisation, die von einer seit mehr als 5 Jahrhunderten anhaltenden, zersetzenden Revolution nach und nach zerstört werden soll.
Gegen diesen massiven Angriff auf das Wohl der Kinder und die moralischen Werte und Prinzipien unseres Landes müssen wir uns mit aller Entschlossenheit wehren.
Doch es geht noch gruseliger, denn 1993 hat sie die Kampagne mit dem dramatischen Titel Kinder in Gefahr gestartet. Diese Kinder sind nach Meinung der DVCK allerdings nicht durch christlich-fundamentale Ideologie bedroht, sondern müssen geschützt werden vor dem Einfluss von Gewalt, Sex und Pornografie im Fernsehen und vor der Zersetzung der moralischen Werte in Familie und Gesellschaft. Gern benutzt werden die Kinder auch dazu, um das Werk der nach Auffassung der DVCK sogenannten Homo-Ideologien als etwas zu entlarven, das geeignet sei, die moralischen Werte und Prinzipien Deutschlands massiv anzugreifen. An sich ja ein wünschenswerter Effekt, endlich über Moral, Wert und Prinzipienvorstellung in größeren Rahmen verhandeln zu können, aber wohl etwas verfrühte Euphorie. Denn was die DVCK als Ursache für eine derart progressive Entwicklung daher orakelt, dürfte eher den gegenteiligen Effekt hervorrufen, als einen tiefgreifenden Gesellschaftswandel nach sich zu ziehen. So startete die Vereinigung, die sich so sehr für Kinder interessiert, eine Unterschriftenkampagne für eine Petition an den Bundestag, um, auch nicht ganz neu, die Gewährung des Adoptionsrechts für homosexuelle Paare aufzuhalten.
Auch die Partei Bündnis 90 Grüne hat sich von den Profi-Homosexuellen instrumentalisieren lassen und will, dass Homosexuelle Kinder adoptieren dürfen.
Und auch im Wortlaut dieser Petition wird die Lieblingsargumentation vom Wohl der Kinder benutzt. Auch wenn vorerst offen bleibt, warum dieses nicht weiter definierte Wohl nur dort gewährleistet sei, wo ein Mensch mit Vagina mit einem Menschen mit Penis einen Ehevertrag abgeschlossen hat. Weitere beliebte Tätigkeitsfelder der DVCK sind unter anderem Durchsetzung von Verboten der aus sexualwissenschaftlicher Sicht ohnehin fragwürdigen Zeitschrift Bravo, von CSD-Paraden samt ihrer zur Schaustellung zügelloser Sexualität, die Diffamierung von Gender-Ideologien im Europäischen Parlament, die Verbreitung homophober und sexistischer Pamphlete, die schon mal Homosexualität praktizierenden Menschen als willenlose Geschöpfe darstellen, die sich von ihren Gefühlen und nicht von der Vernunft leiten lassen. Um im gleichen Atemzug die Argumentation von Diskriminierung ins Gegenteil zu verkehren und dort zu attestieren, wo die Rede davon sei, Homosexuelle seien in der Wahl ihrer gelebten Sexualität unfrei. Zu diesem ganzen klerikalen Unfug passt es denn auch, dass die DVCK die wieder sehr beliebte These der krankhaften, aber doch heilbaren Homosexualität unterstützt. Immerhin könne ja jeder Homo mit freiem Willen eine christliche Ehe mit einem Menschen des anderen Geschlechts eingehen.
Deshalb fordern wir die verantwortlichen Organisationen und Behörden dazu auf, die homosexuellen Paraden Christopher Street Day zu streichen bzw. zu verbieten.
Ähnlich fantastische Äußerungen wurden in der Vergangenheit bereits von Organisationen wie Wüstenstrom oder der Offensive junger Christen bekannt, womit die DVCK mit all diesem Unfug leider nicht allein in der Öffentlichkeit auftritt. Bleibt also abzuwarten, ob es uns dennoch gelingen wird, die heraufbeschworene Errichtung einer Gesellschaft ohne Werte und Prinzipien voranzutreiben.
Es gab auch dieses Jahr wieder die Berlinale, wie es der Name schon sagt, in Berlin. Ein sogenanntes A-Festival, wo einige 100 Filme gezeigt werden, die leider so in den Provinzkinos wie in Erfurt, abgesehen vielleicht im Schlauufer, kaum zu sehen sein werden. Jörg war wieder da und du warst nicht nur zur Berlinale, auch zu dem Festival namens Teddy Award, wo halt so schwul-lesbische Filme oder
nein,
gezeigt
nein,
werden. Ah, ich hab's wieder falsch. Ja, ich war jedes Jahr falsch. Gut, berichtige mich.
Also, ja, richtig ist natürlich, also gut 400 Filme werden gezeigt bei der Berlinale und genauer gesagt schaffen es davon sogar die wenigsten überhaupt ins deutsche Kino. Hm. Also nicht nur nach Erfurt, das muss man gerechterweise sagen, sondern ganz, ganz viele finden natürlich gar nicht unbedingt einen Verleih hier, weil sie kommerziell nicht unbedingt erfolgreich Erfolg versprechen und dementsprechend dann eben auch nicht unbedingt hier ins Kino kommen, sondern eben auf anderen Festivals gezeigt werden oder in anderen Ländern einen Verleih finden. Also das muss man eben gerechterweise sagen, obwohl in Erfurt auch so die Filme, die einen Verleih finden, dann auch eben nicht mal nach Erfurt kommen unbedingt. Es gibt eben seit 23 Jahren den Teddy Award, anfangs eine Veranstaltung ins Leben gerufen, ein Preis, gezeichnet übrigens von Ralf König, den Comiczeichner, und gestiftet von der mittlerweile von der Profan Media GmbH und von dem Verleih, dem auch zum Beispiel Derek German hier in Deutschland überhaupt eine gewisse Bekanntheit zu verdanken hat, also nämlich seine ersten Filme verliehen hat. Und dieser Preis, wie gesagt, war anfangs in der Sektion Panorama, die wiederum dieses Jahr zum 30. Mal läuft, ein Preis für Filme mit schwul-lesbischem Inhalt oder mit Transgender, also alles, was das Thema irgendwo berührt. Und mittlerweile muss man sagen, ist es ein offizieller Preis des Festivals. Also heißt dieses Jahr auch, trotzdem heißt immer noch Teddy Award, aber offiziell heißt der Queer Film Award. Ja, also dieses Jahr erstmalig quasi als offizieller Preis des Festivals anerkannt. Und es war natürlich dementsprechend die Gala am Freitagabend letzte Woche war unglaublich gut besucht, ausverkauft, und es waren eine Menge Stars da. Es gab ein relativ anspruchsvolles Programm, als Beiprogramm mit Artistik und Show-Einlagen, und es gab natürlich neben dem regierenden Bürgermeister hat es auch Dieter Kosslick, also der Chef der Berlinale, war auch kurz da, war auf der Bühne und hat was erzählt. Es gab so berühmte Leute wie Joe D'Alessandro, das männliche Idol der 70er, 80er Jahre, das die Muse von Andy Warhol, mit dem er auch einige Filme gemacht hat und der ein bewegendes Leben hinter sich hat. Der hat dieses Jahr ein Teddy Award bekommen für sein Lebenswerk. Außerdem John Hurt, ein berühmter Schauspieler aus den USA, der auch geehrt wurde und hat auch einen Teddy bekommen für die beste Hauptrolle. Und zwar in dem Film Englishman in New York. Und da geht's um Quentin Crisp, ja, das Leben. Ja, der hat ihn auch schon mal gespielt vor etlichen Jahren, und jetzt ist da neu so ein Dokumentar-Mischfilm gemacht worden, da hat er wieder den Quentin Crisp gespielt. Und eigentlich für ihn kann man sagen, gab es dieses Jahr auch eben mal einen Teddy für die beste Hauptrolle, also beste Schauspielerakt, ne? Und das gab es vorher nicht.
Hast du, bevor wir vielleicht noch zu dem Film kommen, so diese ganze Gala, das hört sich ja schon so ein bisschen so an, als wäre es gar nicht mal so leicht, da reinzukommen.
Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe es gar nicht versucht, da reinzukommen dieses Jahr. Ich war ja vor ein paar Jahren schon mal da, und im Haus der Kultur und der Welt, das ist eigentlich immer sehr schön. Das war eine große Party anschließend, wo ganz, ganz viele Berliner und Gäste zusammen feiern. Und das Haus der Kultur und der Welt ist wirklich ein riesen Kulturhaus, kann man sagen, im Herzen von Berlin, und hat auch künstlerisch, kulturell eine tolle Tradition. Da finden viele tolle Sachen statt. Hat viel Platz auf jeden Fall, und da kann man schön feiern. Ich war aber nicht bei dieser Gala dabei. Ich glaube, die Eintrittskarten bewegten sich so zwischen 30, 40, 50 Euro. Das war mir dann
ist
doch
ja
ein bisschen...
noch günstig. Ja, ich hätte jetzt gedacht, so ein paar hundert Euro für eine Karte.
Nee, so teuer ist es nicht, aber es ist teuer genug natürlich. Und man kann, also Arte hat, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal hat das aufgezeichnet, hat es übertragen, einen später. Man kann sich das auch im Internet anschauen. Und wir können auch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt bringen. Und zwar war ein Ehrengast der diesjährigen Teddy Gala Michel Sidibé, der als Vertreter der UN, der UN-AIDS-Hilfsorganisation, da war und gleichzeitig Untersekretär. Und der hat auch was zum Thema AIDS gesagt. Und das ist natürlich nach wie vor ein wichtiges Thema, für nicht nur für Schwule und Lesben auf aller Welt, aber auch traditionell natürlich, weil die ersten waren, die sich da organisiert haben für Schwule und Lesben. Und da hören wir einfach mal rein, würde ich sagen, in den Beitrag von Michel Sidibé.
Wir wollen keine Homophobie. Lassen Sie uns alle etwas dafür tun, dass es damit aufhört.
Ja, soweit Michel Sidibé von den Vereinten Nationen, der hier zu Gast war bei der Teddy Gala, also einer der Ehrengäste. Und das ist schon eine ganz schöne Anerkennung, glaube ich, dass jemand von so einer renommierten Organisation dann auch eine offizielle Stellung nimmt. Natürlich, wie gesagt, waren auch noch viele andere Leute dort und es gab Glamour. Es gab zum Beispiel eine der berühmtesten Drag Queens, die gab sich die Ehre und hat dort ist dort aufgetreten und wir hören uns jetzt mal rein, eine kleine Pause und hören einfach, was sie sehen. I got a cover in Berlin. Joy Arias war das, habe ich vorher gar nicht gesagt jetzt, aber die sie kennen, die wissen das vielleicht. Und es war ganz lustig, ich war gerade an dem Abend, war ich unterwegs und meine Freundin sagte mir, wir sind gerade in einem Film gewesen, ich war ja wie gesagt nicht bei der Gala selbst und sagte, ja, soll irgendwas eine ganz berühmte Drag Queen hier gerade sein, die ist in dem und dem Club, wollen wir da nicht noch hinfahren? So, ich sage, ja, okay, wer kann das sein? Rui Paul, ne? Rui Paul ist eigentlich öfter in Berlin, das ist eigentlich so ein Aufsehen. Nein, es war Joy Arias, wie gesagt, gab sich auch die Ehre bei der Teddy Gala. Neben Joe D'Alessandro hat sie ja auch alle angesungen und John Hurt zum Beispiel, zwei berühmte Leute, die mit dabei waren. Die Gewinnerfilme, wer also die Preise gewonnen hat, ich habe es vorhin kurz angesprochen, es gab mehrere Preise. Hauptpreis übrigens nicht gestiftet vom, was ich vorhin irgendwie Unsinn geredet, also nicht von der Manfred-Salzgeber-Edition, wollte ich mich sagen vorhin, sondern vom Teddy e.V. und Profan Media. Und da wiederum steckt auch Wieland Speck hinter, einer der Gründerväter auch des Panoramas, der Panorama-Sektion auf der Berlinale. Und der hat nochmal ganz deutlich gemacht auf dieser Gala, natürlich auch als Schlusswort sozusagen gehabt, dann nochmal ganz deutlich gemacht, dass nach wie vor eine große Wichtigkeit besteht. Also für uns vielleicht weniger. Ich habe dieses Jahr auch, glaube ich, nur zwei Filme mit schwul-lesbischen Inhalten selbst mir angeschaut von den 400 Filmen. Waren ja etliche mehr dabei. Und ich habe auch keinen einzigen der Preisträger gesehen. Aber trotzdem ist das natürlich ein wichtiges Zeichen. Nach wie vor werden ja weltweit schwule, Lesben, Transsexuelle, Queers diskriminiert und auch verfolgt und ermordet. Und auch hierzulande gibt es natürlich jede Menge reaktionäre Stimmen. Ein Film, den ich gesehen habe von den 15 oder so, die ich mir angeschaut habe auf der Berlinale, oder eigentlich mit den Kurzfilmen sind es eigentlich noch mehr, aber 15 kann man sagen, so ungefähr lange Filme, Programme. Und den habe ich just an dem Abend angeschaut, als der Teddy vergeben worden ist. Ne? Also sonst habe ich, wie gesagt, gar keine Filme mit Schwul-Lesben-Inhalt gesehen. Und noch kurz zurück zur Teddy-Verleihung. Die kann man sich übrigens anschauen noch bis Freitag, denke ich mal, auf Arte Plus 7. Also sie haben ja so einen Service, dass man Sendungen dort 7 Tage nach Ausstrahlung nochmal sehen kann oder bis Samstag kann man sie dann sehen. Also quasi Samstag ist sie ausgestrahlt worden und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr euch die gesamte Teddy-Verleihung, die Arte übertragen hat, nochmal im Internet anschauen unter arte.tv und dann findet ihr schon den Link zu Arte Plus 7. So.
Kommen wir zum Film, den du vorstellen wolltest.
Kommen wir zum Film. Ich habe den Film gesehen, Wu Sheng Feng Ling. Und das übersetzt ist er mit Soundless Wind Scheim oder Schiem. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das Wort kenne ich eigentlich auch nicht.
Ja, das ist so ein Windspiel, so was man so kennt, so was so, wenn so ein Wind drankommt, dann macht das so Geräusche. Ne? Ich kenne nicht die deutsche Übersetzung, aber Windscheim.
Ja. Windscheim, ja, wird auch so gesprochen. Windscheim. Ja. Okay. Und der Film ist eine Koproduktion zwischen der Schweiz und Hongkong und der Regisseur Kit Hang, das ist ein Chinese, der in Hongkong gelebt hat, also ein bisschen, kann man sagen, hat er mit der Hauptfigur gemein. Ich sag mal kurz den Inhalt, Ricky, ein Immigrant vom chinesischen Festland und Pascal, ein 27-jähriger Schweizer auf der Flucht vor sich selbst, lernen sich in Hongkong kennen. Ricky arbeitet als Kellner in einem Restaurant und lebt bei seiner Tante Welle, einer Prostituierten. Pascal hält sich mit Taschendiebstahl und Betrügereien über Wasser und genießt seinen Status als Europäer in der postkolonialen Stadt. Was der Mitbewohner ihn herausgeworfen hat, zieht Pascal kurze Zeit später bei Ricky ein. Obwohl die beiden sich anfangs gut verstehen, gestaltet sich das gemeinsame Leben schwierig für sie. Beide wissen nicht, wie sie Was sie zusammenhält, ist es Liebe oder ist es die Angst vor der Einsamkeit? Während Pascal bald wieder den Verlockungen der Schwulenszene in Hongkong erliegt, wartet der romantische Ricky auf ein Zeichen wahrer Liebe. Gerade als die Beziehung der beiden harmonischer wird, kommt Pascal bei einem Unfall ums Leben. Das klingt jetzt ziemlich gerade erzählt, ist es aber nicht, weil der Film hat erstmal wirklich eine sehr, sehr poetische Bildsprache, muss man sagen, und er lebt von der Gleichzeitigkeit der Ebenen. Also er lässt das, was zum Beispiel in der Vergangenheit oder auch in der, oder als was man sonst als Rückblenden machen würde, er lässt das parallel geschehen. Ne? Und deshalb weiß man eigentlich lange Zeit gar nicht, ist der jetzt tot oder ist das jetzt zum Beispiel in der Schweiz, er trifft, also man sieht in Szenen, wie Ricky in der Schweiz ist und dort einen Ort aufsucht und dort nun ein altes Haus vorfindet, das zerfällt, und dann in dem Ort jemand trifft, der so aussieht wie Pascal, ja, ihn aber offensichtlich nicht kennt. Und also so, man weiß eben, wie gesagt, sehr lange nicht eigentlich, was da eigentlich passiert. Ist das ein Doppelgänger von ihm? Ist es sein Zwillingsbruder? Oder ist er, denn irgendwann kriegt man ja mit, das, was hier erzählt wird, dass der Pascal da irgendwie wahrscheinlich ums Leben kommt bei so einem Autounfall. Und dann wird das Ganze noch mysteriöser. Ne? Und es gibt eine, also dann ist das natürlich auch sehr mit Bildern gespickt, die wir als Europäer nur bedingt verstehen. Eins davon ist zum Beispiel, die Chinesen glauben, dass die Seele eines Verstorbenen nach 7 Tagen wiederkehrt. Und der Verstorbene erhält dann eine Suppe, die seine Erinnerungen auslöschen und ihn so auf die Wiedergeburt vorbereiten sollen. Danach beginnt die Seele ein neues Leben, und die Seele kann eben zum Beispiel als Form, als ein Vogel wiederkommen, ja, oder irgendwie als ein anderes Tier, also so eine Sachen. Und das sind natürlich so Symbole in dem Film. Das wird im Film auch dann irgendwann so angedeutet, also man kriegt das durchaus dann auch als Europäer mit, nicht mit der Faust ins Auge, aber eben so nebenbei. Und das Schöne, wie gesagt, und das Tolle, was ich fand ich an dem Film, dass der so eine poetische Erzählweise hatte und durchweg auch ganz gut gespielt war von den Hauptdarstellern. Also ein absolut sehenswerter Film, wo ich sehr hoffe, dass der vielleicht einen deutschen Verleih findet. Zum Beispiel jene Manfred Salzgeber Edition, die sich ja sehr um solche Filme kümmert, oder auch Profan Media. Vielleicht machen sie ja doch einen Verleih.
Mhm. Wie hieß der Film nochmal?
Der hieß übersetzt Soundless Windchime, und ob das traditionell chinesisch ist oder Hongkong, heißt es Wusheng Feng Ling.
Mhm, ja, Empfehlung.
Und dann noch eine Empfehlung, wo ich auch sehr hoffe, dass der mal in einer der zukünftigen Kurzfilm-Compilations dabei sein wird, denn die gibt es ja auch mit schwul-lesbischen Filmen schon seit einigen Jahren. Immer regelmäßig kommen da welche raus, und der heißt The Island, ist von einem kanadischen Filmemacher, und die Kanadier sind ja, was schwul-lesbische Filme angeht, sowieso, denke ich, weltweit führend. Also ich habe schon sehr, sehr viele gute Filme schon in den 90ern auch aus Kanada gesehen. Der Inhalt: der Filmemacher hat einen Brief bekommen, warum sich nicht alle Schwulen endlich auf eine Insel verziehen, um sich gegenseitig mit AIDS anzustecken. Trevor Anderson begibt sich auf das Eis und entwirft ein schwules Szenario mit Happy End. Ein animierter, essayistischer Erzählfilm, der nur 5 Minuten geht. Und man sieht also die ganze Zeit den Filmemacher im Metronomtakt über den Schnee von Kanada stampfen. Und dann entwirft er dieses Panorama eines Fuggy Island sozusagen. Und das ist sehr, sehr witzig, sehr bitterkomisch, satirisch auch gemacht. Und natürlich auch tricktechnisch hervorragend umgesetzt, muss man dazu sagen. Also der Film war ein absolutes Highlight auch von allen möglichen Kurzfilmen, die ich gesehen habe. Und es waren ungefähr so 20.
Ja. Mhm. Faggy Island.
The Island heißt der nur.
Achso, der Film.
Okay, wenn ihr also darüber irgendwann mal stolpert, in der nächsten Zeit über Soundless Windscheiben oder auch über The Island, dann greift zu, und wenn wir es entdecken, dann werden wir euch natürlich nochmal unterrichten, dass die erhältlich sind, die Filme.